In der letzten Woche, da ging es darum, um ein Wunder von Scham zu und Beschämung zu Würde und Respekt. Heute ist es eine ganz andere Dimension. Heute geht es um Naturgewalten, diese ganze Schöpfung und Friede da drin. Es ist die Geschichte der Stillung eines Sturms aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Zu Hause magst du das vielleicht auch gerne aufschlagen. Ich werde in dieser Predigt Stück für Stück, Vers für Vers mit euch durch diesen Text gehen. Ich lese vor Markus 4, Vers 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, also Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere im Boot bei ihm. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und da erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen, sie schrien zu ihm: Meister, fragst du denn nicht danach, dass wir hier umkommen mitten im Sturm? Und Jesus, er steht auf, er bedroht den Wind und spricht zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und die Jünger, sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wie gesagt, Stück für Stück gehen wir diesen Text durch. Vers 35, und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Wenn wir vorher gucken, die Verse vorher, Jesus hatte den ganzen Tag über, glaube ich, so habe ich das verstanden, eigentlich gelehrt. Dazu hat er sich auf einem Boot von seinen Freunden, von seinen Jüngern, die eins konnten, Seefahrt, hinausrudern lassen ein bisschen, und dann hat er zu den Menschen gesprochen. Das war klasse, und Jesus ist jetzt offensichtlich sehr müde. Er hat jetzt keine Lust mehr, er kann nicht mehr, er braucht jetzt mal Einsamkeit und er will auf das andere Ufer fahren. Darf ein Christ eigentlich müde sein? Der Meister jedenfalls war es. Und du und ich, wir haben keinen Grund dafür, Jesus rechts überholen zu müssen. Ja, wir dürfen auch müde sein. Vers 36. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Also Jesus ist zu dieser Zeit schon die ganze Zeit offensichtlich auf dem Wasser. Und dann kommt so Information, es sind noch andere Boote bei ihm, die mit ihnen jetzt auf die andere Seite fahren. Und du als Pastor, wenn du so einen Text predigen sollst, denkst du so: Wow, also andere Boote, das wird jetzt, glaube ich, richtig wichtig, diese anderen Boote. Da kannst du bestimmt eine Menge rausholen für deine Predigt an tieferer Bedeutung. Dann wird das am Ende in Vers 38, da geht es sogar noch darum, dass genau beschrieben ist, Jesus liegt hinten im Boot, im Heck des Bootes, und er liegt auf einem Kissen. Und dann denkst du doch ehrlich, das muss eine tiefere Bedeutung haben. Das muss ganz, ganz bedeutsam sein. Und dann merkst du, nee, da sind Details beschrieben, aber die haben eigentlich gar keinen tieferen Sinn. Da ist nichts bildlich gemeint oder so. Vielleicht könnte das noch so gegen sehr asketisch gesinnte Christen so eine kleine Spitze sein. Also Jesus ist müde und dann schläft er auch. Und er ist nicht so heilig, dass er kein Kissen bräuchte. Also ein kleines bisschen Luxus gönnt sich Jesus da an der Stelle schon. Schönes Kissen. Hat er sich drüber gefreut. Und dann ist er eingeschlafen. Aber im tieferen Sinn hat das nicht. einzige Sinn, der darin steckt, ist, das muss jemand erzählt haben, der das miterlebt hat. Also das muss hier nicht aufgeschrieben worden sein als so eine Art Märchenlegende mit dem Ziel, Jesus besonders gut aussehen zu lassen. Und wenn nicht schon Jesus, dann wenigstens die Jünger. Nee, derjenige, der das hier aufschreibt oder erzählt, oder Markus, der das jetzt aufschreibt, der will eins. Nicht, dass Jesus oder die Jünger groß rauskommen, sondern dass die Wahrheit, also die Wirklichkeit, so wie es gewesen ist, das ist ihm wichtig, davon zu erzählen. Vers 37. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Stürme waren wirklich nicht untypisch für den See Genezareth, etwa so groß wie die Kieler Bucht hier bei uns, aber links und rechts nicht so kleine Steilküsten, sondern zwei hohe Berge. Man war in so einem Kessel drin und von daher, das gab es öfter, ne? Also Wind kühlt sich ab, Luft kühlt sich ab oder erhitzt sich. Da war immer Musik möglich. Also da war immer mal möglich, dass das sehr stürmisch und dann auch kabbelig wird. Aber heute ist das mehr als das Normale, was die Fischer kennen. Sie sind ja in ihrer Stärke unterwegs. Das war ja ihre Lebenswelt. Im Boot waren sie zu Hause, das konnten sie. Jesus hat sie auch geehrt. Er hat sie gebeten vorher noch, ein paar Stunden vorher. Oh, kann ich mit dem Boot rausfahren, dann kann ich besser zu den Leuten sprechen. Also die Kräfte, die Stärken, die sie hatten, hat Jesus auch genutzt. Aber hier kommen sie jetzt mit ihren Kräften und Stärken über ihre Grenzen. Das wird extrem. Es ist eine Lebenslage, in der sie sich auf einmal befinden, die wir sicherlich irgendwie auch kennen. In der wir so denken und sie denken, ich komme hier aus eigener Kraft nicht mehr raus. Es geht irgendwie bergab, es geht nur noch nach unten, ich drohe unterzugehen. Ich bin mit all meiner Kompetenz, mit all meinen Möglichkeiten, die ich normalerweise habe, leider machtlos. Und sie sind entmutigt. Anfangs haben sie sich mit allem Mut, den sie haben, aller Kraft, die sie haben, gegen diese Situation gestürzt und geputzt, also geöst, mit dem Ösfass alles rausgehauen an Wasser, was da reinkam, wie die Blöden, kann ich mir vorstellen. Und die waren kräftig und stark und es waren viele in diesem Boot. Aber es reicht nicht. Und dann erkennen sie, das ist ein zu großes Problem und wir sind zu kleine Menschen. Ich bin mir sicher, jede und jeder, der hier zuhört, kennt sowas. Ich hoffe nicht dauerhaft im Leben, aber doch immer wieder. Vielleicht in der Erziehung deiner Kinder oder in der Erziehung, in der du selber erzogen worden bist. Vielleicht in Beziehungen, in die dir lieb und extrem teuer sind. Kennst du vielleicht sowas auch? Oder vielleicht im Thema Geld und Finanzen? Oder im Thema deiner Gesundheit? Ich habe mal so nachgedacht, das fiel mir so ein, als ich die Predigt vorbereitet habe. Eigentlich fast bei jeder Traueransprache, bei jeder Beerdigung, die ich halte und wo wir vorher sprechen, da gibt es diesen Punkt im Leben des Verstorbenen, der Verstorbenen. Dass man gekämpft hat und dann irgendwann gemerkt hat, jetzt ist vorbei, geht nicht mehr, nützt auch nichts mehr. Es gehört irgendwie zum Leben dazu. Und genau so eine Situation, genau so eine Urangst, so ein Fallen, so ein nicht mehr sich halten können, das ist das, was hier die Jünger, dass die Freunde von Jesus genau in so einer Situation stecken sie. Danke, dass das aufgeschrieben ist, denn ich bin auch immer mal wieder in so einer Situation. Es gibt mir Trost, dass ich schon mal nicht alleine bin, sondern die 12 Jünger das auch ganz ähnlich hier erlebt haben. Vers 38. Und es war hinten im Boot, und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Also, wenn ich irgendwann im Himmel mal Markus sehe, der das hier aufgeschrieben hat, dann werde ich auf ihn zugehen und ihm sagen, danke Markus, gerade dieser Satz, dass du uns den überliefert hast, das ist so wertvoll, das ist so wichtig für uns heute hier. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Ich glaube, fast jede Person, die sich irgendwann mal auf eine geistliche Reise mit Gott gemacht hat, kennt diesen quälenden Gedanken. Meister, fragst du nichts danach? Meister, ist es dir eigentlich egal, dass wir hier am Umkommen sind, dass wir hier hilflos sind? Diese Erfahrung, dieses Gefühl, statt zu helfen, scheint Jesus zu schlafen in unserem Leben. Wir kämpfen uns ab, wir sind machtlos und Gott ist nicht da. Irgendwie abwesend oder vielleicht sogar gleichgültig. Meistens fängt das so in unserem Leben mit so einer kleinen Art Enttäuschung an. Oh nein, Jesus schläft jetzt. Und dann im Laufe der Zeit, sehr oft, steigert sich das zu einer massiven Anklage. Und Jesus schläft. Super, Jesus. Danke für nichts. Sind so Worte, die wir vielleicht auch sagen oder auch denken. Oft jedenfalls auf unserer geistlichen Reise kann das passieren. Und die Jünger denken das auch hier. In meiner Not schläfst du, Jesus. Und wenn ich dich am meisten brauche, gerade dann bist du nicht da, können wir voller Entrüstung sagen. Und dann kommt dieser Satz, den wir gerne nutzen, um Beziehungen irgendwie sicher zu machen. Den wir gerne einsetzen und von dem wir gerne überzeugt sind und den wir gerne in unserer Logik haben, damit das, was so als Beziehung und so kostbar ist, aber doch so wenig griffig manchmal, wenig unserer, also einfach unserer Kontrolle entzogen ist. Dieser Satz, der so klingt, wenn du uns liebst, dann, wenn du uns liebst, Gott, wenn du mich liebst, Gott, dann würdest du uns das nicht erleben lassen. Dann würdest du mich das nicht hier so erleben lassen. Wenn du uns liebst, wenn du mich liebst, würdest du mich das nicht erleben lassen. Das kann man unterschiedlich sagen. Schluchzend, eher so ruhig und weinend oder heftig, laut und anklagend. Wenn du, dann. Ich möchte in jeder der Predigten, die wir in dieser Predigtreihe über Wunder haben, immer so ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Wunder auch mit euch teilen. Letzte Woche, da hatten wir das Thema Wunder. Das sind zwei Seiten von Gott. Er ist einerseits der ordnende, alles in Rhythmen bringende Gott. Und das ist super und das ist richtig und gut. Und das ist absolut rettend und hilfreich für unser Leben. Aber dann ist er auch der, der in diese Ordnung eingreifen kann. Und Barmherzigkeit ist das, was ihn dazu bewegt, in diese Ordnung einzugreifen. Wir haben das an den ersten beiden Schöpfungsberichten gesehen, letzte Woche. Wunder, ein barmherziges Eingreifen Gottes in seine Ordnung. Wunder sind nicht die Regel. Also ich glaube auch nicht, dass Leute, die ersten Christen, die da waren, dass die von Wunder zu Wunder täglich Wunder erlebt haben. Denn die Ordnung Gottes sind ja gut und die Rhythmen Gottes sind gut. Aber immer wieder gab es das. Und war es irgendwie, und ist es normal. Gott ist einer, der in seinen Ordnungen seiende Gott und der diese Ordnung durchbrechende Gott, um rettend, barmherzig einzugreifen. Er ist einer. Und wir können das nicht auftrennen. Bei den Geschichten, die wir von euch gehört haben, kann man sich natürlich immer eine Frage stellen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder an deinem Bildschirm und fragst dich genau auch das. Wovon hängt eigentlich Gottes Eingreifen ab? Dieses barmherzige Eingreifen. Denn manchmal greift er ein und manchmal aber auch nicht. Wovon hängt das eigentlich ab? Es gibt einige Gemeinden, da wirst du genau darauf, auf diese quälende Frage, eine ganz präzise Antwort bekommen. Wenn du das nicht aushalten kannst, auf diese Frage ohne Antwort zu sein, dann bist du da sicherlich richtig. Ich habe bei Paulus gefunden, dass er sich diese Frage auch stellt. Gott, wovon hängt das ab? Wer erfährt dein Erbarmen und wer nicht? In Römer 9, Vers 14 bis 18, ja, da lässt sich Paulus darüber aus. Und er sagt, Gott erbarmt sich, wem er sich erbarmt. Nicht über alle auf dieselbe Weise. Ja, danke, Paulus. Gott erbarmt sich, über wen er sich erbarmt. Paulus steht hier auch vor einem Rätsel. Und dieser simple Satz, dieser banale Satz, sagt es aber eigentlich. Gott erbarmt sich, über wen er sich erbarmt. Nicht auf alle in derselben Weise. Und wenn man das jetzt wieder in eine ableitbare Ordnung pressen will, stellt man fest, Gottes Erbarmen irgendwie auf einen Rhythmus, auf eine Ordnung, auf ein Wenn-Dann einzupressen, das ist nicht möglich. Gott ist zu groß, er ist zu wild, er ist zu unfassbar. Okay, wenn wir es bei Gott nicht können, dann setzen wir gerne bei uns an. Und sofort in unserem Kopf gibt es eine Begründung, warum ich kein Wunder erlebt habe in der und der Situation, aber der andere Mensch schon. Und dann gebe ich Begründung, weil ich einfach immer Pech habe, weil ich nicht liebenswert bin, weil ich nicht gut genug bin im Glauben. Deswegen hat der andere das erlebt, aber ich nicht. Weil Gott mich nicht liebt, darum hat sie und ich nicht. Ich möchte versuchen, in deine Gedanken da einzudringen. Ich möchte dir dazu sagen, was der alte Theologe Paulus gesagt hat. Er erbarmt sich, über wen er sich erbarmt. Wenn dir das schwerfällt, von Paulus das so anzunehmen, möchte ich dir sagen heute, was eine hochtalentierte Kieler Nachwuchstheologin in ihrer Predigt vom 24.01. hier an genau dieser Stelle in diesem Jahr gesagt hat. Sie heißt Katrin Seresse und in ihrer Predigt vom 24.01. hat sie genau dazu gesagt, sie hat über die beiden Geschwister Maria und Martha gepredigt und dann gab es diesen Bruder von denen, Lazarus, ein Freund von Jesus, der ist krank und sie wollen, dass Jesus kommt und ihn gesund macht und Jesus kommt nicht und Lazarus ist tot. Und die sind sauer, die sind enttäuscht und wenn du mich wirklich liebst, Jesus, dann Punkt, Punkt, Punkt. Also, du liebst uns nicht wirklich. Und Katrin Seresse sagt in ihrer Predigt, was ist mit den Geschichten, die keine gute Wendung haben? Bestimmt könnte man im Schlechten auch immer noch Gutes entdecken. Aber befriedigend ist das nicht. Die Suche nach dem Guten im Schlechten erscheint zu oft wie eine erzwungene Erklärung dessen, was sich nicht erklären lässt. Und am Ende sagt sie, das sind Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Und dann schließt sie mit, aber ich weiß eins, in der Enttäuschung glauben Maria und Martha weiter an Jesus, dennoch halten sie an ihm fest. Das ist das Erste und Jesus sieht den Schmerz, er fühlt den Schmerz und er geht mit in den Schmerz. Soweit Katrin Seresse. Jetzt zu dir. Wenn du Gott um ein Wunder bittest und es geschieht nicht, dann darfst du eins wissen. Es ist nicht weil, Punkt, Punkt, Punkt. Und es liegt schon gar nicht daran, dass Gott nicht für dich ist. Dass du ihm nicht genügst oder er dich nicht so mag. Oder er dich vielleicht weniger mag als andere. Das sagt Gott ganz klar, dass für ihn alle Menschen gleich sind und da nicht die Besseren, die Schlechteren, die Beliebteren, die Unbeliebteren sind. Vers 39. Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Glaube und die Jünger. Wo ist der? Der Glaube der Jünger ist zwar am Anfang dieser schwierigen Situation da, er ist auch am Ende dieser schwierigen Situation da, aber er ist auch mitten in dieser schwierigen Situation da. Er erweist sich in dieser Anfechtung, in dieser Schwierigkeit. Und Glaube findet seinen Halt nicht in den Umständen, denn die sind wackelig und wild, sondern Glaube sucht seinen Halt in Gott und seinen Zusagen. Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Das ist ein Satz, den ich in der Vorbereitung gelesen habe und das hat mich echt getröstet. Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Ich habe in letzter Zeit häufiger Menschen so im Sterben begleitet. Und ich bin 50 und ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr sagen, das hat alles nichts mehr mit mir zu tun. Sondern ich habe mich echt gefragt, wie ist das eigentlich bei mir? Schaffe ich das eigentlich mal, alt zu werden? Schaffe ich das eigentlich mal, gut zu sterben? Habe ich dann dieses Vertrauen? Und das sage ich jetzt mal ganz persönlich, Gott hat uns mehr, als wir ihn haben. Das tröstet mich. Dass Gott mich dann mehr haben wird, als ich ihn habe. Und das wird mir genug sein, dass Gott mich hat. Wir gehen weiter in der Geschichte, da ist dieses Meer, also das Galiläische Meer oder dieser große See. Das Meer ist immer schon eine lebensbedrohliche Urgewalt gewesen. Sie bedroht immer wieder das Sein des Menschen, die Sinnflutgeschichte. Jona, der in diesem Sturm ist und dabei fast ertrinkt. Das wilde Meer, das steht für die Zerstörungskraft, das Chaos. Und kein Mensch kann das zähmen. Kein Mensch kann das kontrollieren. Und Jesus, mit diesem Orkan, diesem Wirbelsturm, redet er wie mit einem Hund. Sei ruhig jetzt und bleib ruhig. Das sind in Griechisch, auf Griechisch sind das nur zwei Worte. Also er muss nicht schreien, er muss diesen Wind, diesen Sturm nicht anschreien, er muss auch nicht lange diskutieren. Das brutale Meer wird lammfromm und spiegelglatt. Keine Welle mehr, die sich regt. Stellt euch jetzt mal die Jünger vor. Verzweifelte Gesichter und jetzt klappen die Unterkiefer runter. Staunen bis Panik in ihren Gesichtern. Vor einer Minute waren sie sich sicher. Die schlimmste unkontrollierbare Kraft, der sich ein Mensch ausgesetzt wissen kann, das ist ein Orkan auf dem Meer. Und diese Mega-Monster-Kraft gehorcht Jesus in zwei Worten. Sie verliert alle Macht auf einen Schlag. Sie liegt wie ein winselnder, zahmer Hund oder Hund zahm vor seinem Herrchen. Ich habe das mal, mir fiel da so ein Vergleich ein sozusagen. Ich möchte ihn mit euch mal teilen. Stell dir vor, du bist mit so einem neuen Bekannten in Kiel hier in der Bergstraße unterwegs. Es ist nicht Corona, alles ist voll. Und du bist nachts da unterwegs und auf einmal so eine Horde von schwer bewaffneten, tätowierten, fies aussehenden Verbrechern, so eine Bande umringt dich, umzingelt dich. Und du weißt, das war's. Geld, Leben, sie nehmen dir alles. Und die sehen nicht witzig aus. Und du hast keine Kraft dagegen. Und dann guckst du noch zu deinem neuen Bekannten, der so neben dir geht und sagst, ey, willst du mir nicht irgendwie helfen? Und er guckt so weg. Der scheint irgendwie das gar nicht so wahrzunehmen. Und auf einmal dreht er sich um, guckt sie an und sagt, buh. Und diese Bande schmeißt ihre Waffen auf den Boden und fragt, können wir irgendwas für dich tun? Möchte die auf den Motorrädern von uns nach Hause gebracht werden? Können wir euch noch eine Cola und einen Döner holen? Wir laden euch ein. So ungefähr muss sich das für die Jünger angefühlt haben. Und dann Vers 40. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? habt ihr noch keinen Glauben? Als Jesus sich, nachdem er mit dem Sturm kurz mal fertig geworden ist, zu seinen Jüngern umdreht, er hätte vieles sagen können. Ich hätte vieles gesagt, bloß nicht das, was Jesus gesagt hat. Zum Beispiel wie, oh, das war wirklich schwer. Oder, oh Mann, da habt ihr wohl wirklich Angst gehabt. Irgendwie sowas. Aber Jesus dreht sich um und er sagt, warum hattet ihr Angst? Hattet ihr Angst, dass ich euch nicht liebe? Und damit sind wir wieder bei diesem Satz, wenn du mich liebst, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Diese Annahme sagt Jesus hier zu seinen Jüngern. Ich glaube, deswegen ist er so schroff und irgendwie so komisch, also für mich jedenfalls. Er sagt zu seinen Jüngern, eure Logik, eure Annahme, wenn du mich liebst, dann würdest du das nicht geschehen lassen. Die ist nicht korrekt. Da ist ein Fehler drin. Eure Logik an der Stelle ist leider falsch. Ich erlaube es, dass Menschen, die ich liebe, durch Stürme gehen. Ich erlaube es, dass Menschen, die ich liebe, durch Stürme gehen. Ich kann jemanden lieben und ihn doch durch einen Sturm gehen lassen. Die Herausforderung, die Jesus hier jedem, der diese Geschichte liest, glaube ich auch sagt, ist, wie ist das mit deinem Denken? Wenn du mich wirklich liebst, dann vielleicht solltest du das mal ändern, jedenfalls in Bezug auf mich. Du willst mich mit diesem Satz gerne unter Kontrolle bringen. Du willst gerne, dass unsere Beziehung dadurch von dir auch kontrolliert wird. Aber, liebe Freundin, lieber Freund, du bist leider im Irrtum. Vers 41, und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Die Antwort ist klar, das ist Gott, wie in der Schöpfung. Wind und Meer, das ist in allen Völkern, in allen Religionen, wer über Meer und Wind gebietet, der ist Gott. Das ist völlig klar hier. Kommen wir nochmal zum Schluss zu der Furcht der Jünger. Warum haben die Jünger Angst? Denn, ne, also wenn sich da hunderte von Rockern irgendwie auf dem Boden ihre Waffen werfen, wer ist denn der Typ neben mir? Was hat der für eine unkontrollierbare Macht? Jesus ist eben nicht unter unserer Kontrolle, auch nicht unter der Kontrolle seiner Jünger. Jesus macht Dinge, die wir nicht verstehen können, die wir auch nicht planen können, die für uns sogar keinen Sinn machen. Jesus macht Dinge, die für uns nicht vernünftig sind. Nicht immer und ständig, aber sich darauf einzulassen auf diese Grenzen unserer Vernunft, das ist für Jesus, das wäre viel zu klein. Es ist eine Kraft, die nicht kontrolliert werden kann. Aber er ist voll mit Liebe für dich und mich. Jesus sagt sozusagen hier mit dieser Geschichte, ich bin Gott. Ich kann dich durch einen Sturm gehen lassen, den du auch nicht verstehst. Aber ich stehe an deiner Seite und ich bleibe bei dir und ich liebe dich. Ich leide auch mit dir. Es gibt von C.S. Lewis diese wunderbare Geschichte von Narnia. Jesus wird dort als ein großer, mächtiger, starker Löwe, Aslan, dargestellt. Gibt es so vier Kinder, die ihn kennenlernen und mit ihm Abenteuer erleben. Und die kleinste, die ist Lucy. Und Lucy sagt dann mal so, boah, dieser Löwe, ist er eigentlich ungefährlich? Ist Jesus eigentlich ungefährlich? So zahm, nett, streichelbar. Und dann kriegt sie die Antwort:
Ungefährlich? Oh nein!
Aber er ist gut. Aber er ist gut. Zu den Jüngern im Boot und zu dir und mir heute. Er ist gut. Amen.